Ja, auch von mir noch ein schönes, frohes und gesegnetes neues Jahr, so an alle, mit denen ich mich da noch nicht persönlich ausgetauscht habe. Und wie immer zu Beginn des Jahres findet wieder die Allianz Gebetswoche statt. Ihr habt vorher schon mal kurz hier irgendwie die Folie mit aufblitzen sehen. Und also morgen geht's los mit der Allianz Gebetswoche. Und ich habe das einfach zum Anlass genommen, dass ich heute ganz gern predigen will, so rund um das Thema, ja, gemeinsames Gebet für die Anliegen in unserem Umfeld und für die Anliegen in unserer Gesellschaft. Genau, wir kommen nachher nochmal drauf, kannst die Folie erstmal nochmal wegklicken. Ich sage dann gegen Ende nochmal ein paar konkretere Sachen dazu. Und zum Einstieg in meine heutige Predigt will ich euch gerne von einer wahren Begebenheit erzählen. Und zwar, denke ich, viele von euch wissen das, es gibt in der Neustadt ein ziemlich bekanntes Café, so mit Biergarten dabei, die Scheune. Also ich glaube, den meisten ist das ein Begriff. Und ich weiß nicht, wer von euch sich dort noch dran erinnern kann oder vielleicht zu der Zeit, vielleicht waren einige dort noch gar nicht in Dresden, aber so vor ungefähr 10 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, war dieser Platz vor der Scheune, also das ist ja hier Ecke Alaunstraße, Katharinenstraße, da ist an dieser Kreuzung wie so eine Art kleiner Platz. Und vor ungefähr 10 Jahren war dieser Platz immer so am Freitagabend und Samstagabend einer, ja, ich glaube, man kann sagen, so einer der unangenehmsten Orte von ganz Dresden. Es war dort so, dass ich immer am Wochenende abends dort eine sehr große Gruppe von jungen Leuten getroffen hat, vielleicht so 60, 70, manchmal mehr als das. Und ja, die haben sich dort getroffen, so zum Zusammenabhängen. Das ist ja erstmal an sich nicht schlimm. Aber dort war es so, dass an diesem Platz, also da ist einfach regelmäßig wirklich gesoffen worden bis zur Zentralverriegelung. Da gab es immer wieder lautstarken Krawall. Böller sind geflogen, da sind durchaus auch Passanten angepöbelt worden, Autos wurden demoliert. Und eigentlich war das so, dass jeder, der das irgendwie konnte, es am Wochenende abends vermieden hat, dort vorbeizugehen, weil man nie so genau wusste, ob man da nicht irgendwie dann halt doch dumm angemacht wird. Oder ich musste einmal dort mit dem Auto durchfahren. Und also zum Glück wurde ich nur mit Müll beworfen und nicht mit Bierflaschen. Aber auch das war schon unangenehm genug. Und insofern war dort an dieser Straßenecke auch jetzt nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eine fröhliche Partystimmung und dann gab es halt ein paar Leute, die es im Suff übertrieben haben oder so, sondern es war wirklich so eine richtig aggressive Stimmung dort. Also geistlich gesprochen kann man, glaube ich, wirklich sagen, es war eine echt düstere Stimmung immer abends an den Wochenenden dort vor der Scheune. Und ja, irgendwie bizarrerweise ging das Ganze monatelang. Die Stadt war, wie auch immer, warum auch immer, einfach überfordert, dem auch Herr zu werden. Also wahrscheinlich hat man sich dort einfach gedacht, jetzt da irgendwie mit Polizei reinzugehen und das zu räumen, das führt dann erst Rechtseskalation oder so. Und irgendwie gab es monatelang kein vernünftiges Konzept, so in dieser Situation beizukommen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, also erinnern sich da manche noch dran? Ja, genau, manche nicken, also ich habe es mir nicht ausgedacht. Und zu der Zeit, als das eben so krass war, auch vor der Scheune, hat die Familie Jordan dort praktisch direkt am Ort gewohnt. Also Arno und Dani mit ihren Kindern waren ja einige Jahre auch bei uns in der Gemeinde. Und Jordans gehört ja das Haus auf der Alaunstraße 30. Das ist sozusagen direkt im Epizentrum des, des Partytreffens immer am Wochenende abends. Und sie haben das sehr hautnah miterlebt. Das war auch ganz schön krass für sie. Also ständig machst du dir Sorgen, ob dein Auto am nächsten Tag noch steht oder ob das abgebrannt ist. Du erlebst es ständig, dass deine Kinder irgendwie Angst haben, weil die ganze Nacht dort die Böller fliegen und die waren da noch sehr klein, die Kinder. Und also sie haben da wirklich ganz schön drunter gelitten. Und sie haben sich einfach gefragt, was können wir als Christen in dieser Situation tun? Und eine Entscheidung, die sie getroffen haben, ist, dass sie gesagt haben, also wir wollen gerne ganz bewusst in unserem Haus in der Alaunstraße 30 immer abends am Wochenende wirklich so Zeiten haben, in denen wir beten und einfach Gott die Ehre geben. Und das ist jetzt für uns erstmal nicht entscheidend, ob dann dahinter irgendwie 100 Leute da sind oder ob wir da zu dritt auf dem Sofa sitzen. Das muss kein Event sein. Das kann auch mal sein, dass an einem Abend nichts ist, weil wir halt vielleicht unterwegs sind oder so. Aber das soll ein Ort sein, an dem regelmäßig Gott die Ehre kriegt, an dem wir regelmäßig einfach auch beten für diesen Platz und alles, was da los ist. Und ich formuliere das mal bewusst vorsichtig. Zeitgleich mit dieser Entscheidung von Jordans und diesem Beginn, dass sie wirklich angefangen haben, dort zu beten und Gott zu ehren, hat auch so eine Veränderung eingesetzt an diesem Platz. So nach und nach ist die Stimmung friedlicher geworden und irgendwann haben sich auch diese Treffen in dieser aggressiven Form dort aufgelöst. Und heute ist es so, ja, eigentlich, wie gesagt, viele Leute wissen das wahrscheinlich gar nicht, was dort vor 10 Jahren mal los war. Und interessanterweise ist diese Entwicklung zeitlich zusammengefallen, eben wie gesagt mit der Entscheidung von Jordans, an diesem Ort regelmäßig zu beten und Gott die Ehre zu geben. Ich bin mir natürlich bewusst darüber, ich bin mir dessen bewusst, dass solche Entwicklungen immer sehr komplex sind. Und ich habe jetzt auch nicht den schlagenden Beweis, dass ich sagen kann, ja, also das war wirklich das Gebet von Jordans und ihren Freunden, das dazu geführt hat, dass dort die Situation besser geworden ist. Aber gleichzeitig habe ich schon eine tiefe, ehrliche Überzeugung, dass es dort einen wirklichen Zusammenhang gibt zwischen dem regelmäßigen Gebet, das dort stattgefunden hat, und der positiven Entwicklung, die die Situation auf dem Platz vor der Scheune genommen hat. Ja, und warum erzähle ich euch das alles? Wie gesagt, morgen beginnt die Allianz Gebetswoche, wo ja auch immer ganz bewusst für Anliegen in unserer Gesellschaft und in unserer Stadt gebetet wird. Und ich hoffe natürlich, dass ich durch meine Predigt heute auch so ein paar Leuten Lust machen kann, einfach an der Allianz Gebetswoche teilzunehmen, an einer oder mehreren von den vielen Veranstaltungen, die es dort in dem Rahmen gibt. Aber es gibt auch nochmal einen tieferen Grund, der sich auch so ein Stück damit verknüpft. Aber wie gesagt, der da auch nochmal ein ganzes Stück drüber rausgeht. Zu mir ist es wichtig, in meiner persönlichen stillen Zeit oder auch in Gebetstreffen, in denen ich irgendwie mit dabei bin, immer wieder auch für unsere Stadt zu beten. Und ein Thema, das mich und wahrscheinlich viele von euch ja schon länger sehr stark bewegt, ist einfach die Stimmung, die momentan in unserer Stadt herrscht und die sich so ein ganzes Stück weit rund um Pegida kristallisiert. Und jetzt ist mal völlig egal, wie man zum Thema Pegida steht. Ich will jetzt sozusagen also nicht hier irgendwie, keine Ahnung, über Pegida wettern, ist nicht das Thema meiner Predigt. Also völlig egal, wie man dazu steht, können wir uns, glaube ich, alle mindestens mal darauf einigen, dass so die Stimmung, die wir gerade momentan in der Stadt haben, ja nicht irgendwie, sage ich mal, ein konstruktiver Streit um ein Sachthema ist und wir ringen dort um die gemeinsame Lösung oder sowas, sondern die Stimmung ist wirklich aggressiv, konfrontativ, irgendwie die Fronten sind verhärtet und wir erleben einfach, dass auf beiden Seiten auch zunehmend Grenzen überschritten werden. Und ich denke halt, wie jetzt sozusagen von rechter Seite Grenzen überschritten werden, die Beispiele kennen wir zur Genüge, aber ich finde halt eben auch einfach, beispielsweise, egal ob man die AfD mag oder nicht, aber wenn das eben einfach vorkommt, dass Autos von AfD-Politikern in Flammen aufgehen, dann ist auch das eine Form davon, wie einfach Grenzen der politischen Auseinandersetzung überschritten werden. Also ich denke wirklich, es passiert auf beiden Seiten. Und eben eine Frage, die mich sehr stark bewegt, ist, also wie können wir eigentlich aus dieser Spirale ausbrechen, aus diesem Konfrontativen, aus diesem Lagerdenken, aus diesem, man steckt Leute sofort in Schubladen und ist dann auch irgendwie so ein ganzes Stück weit resistent gegen die Argumente von der Gegenseite. Und irgendwie ist für mich klar, so auf die Art führt es zu nichts. Und ich frage mich einfach, wie kommen wir aus der Nummer irgendwie wieder raus und kommen dazu, dass wir anfangen, miteinander zu reden, mindestens mit denen, die da grundsätzlich bereit sind. Und ich habe eben auch im Gebet über diese Frage immer wieder nachgedacht und irgendwann im letzten Herbst ist mir plötzlich wieder diese Geschichte von Jordans in Erinnerung gekommen, diese Entwicklung dort auf dem Platz vor der Scheune. Und war ganz interessant, ich habe da irgendwie seit Jahren nicht mehr dran gedacht. Auf einmal ist das wieder so aufgepoppt in meinen Gedanken. Und ich hatte in dem Moment so ein sehr deutliches Empfinden, dass Gott zu mir sagt, es gibt bei uns in der Stadt zu wenig übergemeindliches Gebet. Nicht im Sinne von, dass es zu wenig übergemeindliches Gebet gibt, ist jetzt die Ursache, dass wir Pegida in der Stadt haben oder dass wir diese Konfrontation haben, aber dass Gott schon deutlich sagt, ein Schlüssel, um diese Dynamik auch ein Stück weit zu durchbrechen, ist, dass sich Christen in unserer Stadt eins machen, völlig egal, ob sie von der Vineyard sind oder der FEG oder der Landeskirche oder woher auch immer, und wirklich für unsere Stadt eintreten, dass sich Christen eins machen, um Gott die Ehre zu geben. Und das wird ein Schlüssel dafür sein, dass wir diese Dynamik durchbrechen können. Vielleicht nicht der einzige Schlüssel, sicher nicht der einzige Schlüssel, aber es wird ein Schlüssel dazu sein. Und ich bin mir natürlich auch hier bewusst, dass die Situation rund um Pegida erst recht komplex ist, aber ich bin auch erst recht der Überzeugung, dass wenn wir zu Gott beten für die Anliegen in unserer Stadt, wenn wir Gott die Ehre geben, dass es auch wirklich was verändern kann und wird in der Atmosphäre, die wir so in Dresden haben. Und da möchte ich einfach ganz gern im Rahmen meiner heutigen Predigt so ein paar Gedanken mit euch dazu teilen. Und Grundlage ist eine Bibelstelle, das ist so ein bisschen eine Standardbibelstelle im Neuen Testament, wenn es um Gebet für die Stadt geht oder um Gebet für die Gesellschaft. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mal aufschlagen, den 1. Timotheusbrief. Das ist der Timotheusbrief, das Kapitel 2, die ersten vier Verse, Verse 1 bis 4. Das ist der Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. Und dort schreibt Paulus: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Ich meine, das allein ist ja schon mal interessant, wenn man sich so überlegt, was macht irgendwie eine gute Gemeinde aus, und dann fallen einem irgendwie der Gottesdienst ein und keine Ahnung, der Kinderdienst und irgendwie eine gute Homepage oder was auch immer so dazugehört, tolle Hauskreise. Aber Paulus schreibt hier, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Finde ich, lohnt sich auch mal drüber nachzudenken. Und er fährt fort. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ein erster Gedanke, der mir dazu wichtig ist, ist, dass Paulus uns hier schreibt, also erstmal schreibt es an Timotheus, aber wir dürfen uns davon natürlich gern inspirieren lassen. Er schreibt hier, es ist unsere Aufgabe, im Gebet einzutreten. Und für wen sollen wir im Gebet eintreten? Paulus sagt, für alle Menschen, insbesondere für die Regierenden und die, die eine hohe Stellung haben. Also sprich, wir sollen nicht nur für Menschen beten, die uns irgendwie nahestehen, Freunde, Familienangehörige. Wir sollen nicht nur für die Dinge beten, die eben andere Christen tun und wo wir sagen, ja, da geht's ums Reich Gottes und das sind ganz wichtige und gute Sachen. Und wir sollen nicht mal nur für die Leute beten, wo wir sagen, da sind wir einverstanden mit dem, was die tun und das ist uns sympathisch, sondern für alle Menschen und insbesondere für alle Menschen, die in irgendeiner Form Autorität haben. Und wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was Paulus hier schreibt, dann ist das eigentlich nicht immer, aber immer wieder eine ganz schöne Zumutung. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen so in deinem Leben, wo du sagst, also wenn ich an die denke, da geht ganz schön mein Blutdruck hoch. Oder Menschengruppen, wo du sagst, also da fehlt mir jegliches Verständnis, warum Leute so drauf sind. Ich habe mal, als ich noch studiert habe, habe ich in Friedrichstadt gewohnt. Da war ein Nachbar, also genau genommen hat er unter mir gewohnt. Der hat irgendwie, ich weiß nicht, also dem seine Stereoanlage war ohne Lautstärkenregler oder so ausgeliefert worden. Und der hatte auch keinen Grund, morgens früh aufzustehen. Und das ist schon immer wieder mal vorgekommen, dass man dann auch nachts einfach in den Genuss kam, auch informiert zu werden, was gerade momentan so in den Charts aktuell ist. Einmal bin ich tatsächlich irgendwie nachts um 3 für eine halbe Stunde hier mit einem Holzmichel auf Endlosschleife beschallt worden. Das ist interessant, du kannst 20 Jahre mit Jesus unterwegs sein und immer noch echte Gewaltfantasien entwickeln in bestimmten Situationen. Aber die Bibel sagt ganz klar, hey, bete für alle Menschen, bete für solche Menschen, das ist dein Auftrag. Ob dir die Leute sympathisch sind, ob du Verständnis für sie hast oder ob du sagst, hey, der treibt echt meinen Blutdruck hoch. Oder vielleicht hast du einen Chef oder einen Vorgesetzten, wo du sagst, boah, also mit dem, das ist richtig ätzend. Oder es gibt vielleicht einen Minister oder sonst jemand, der auf welcher Ebene auch immer Regierungsautorität hat. Und wenn der irgendwo in der Talkshow ist und du sitzt vor dem Fernseher, da denkst du schon, also wenn der nur einen Mund aufmacht, muss ich mich echt zurückhalten, dass ich nicht irgendwie mit der Bierflasche nach dem Fernseher schmeiß oder so. Und die Bibel sagt, bete besonders für diese Menschen. Und jetzt nicht irgendwie so auf überhebliche Art, so, ah, lieber Gott, mach, dass der erkennt, wie doof er doch ist und wie Unrecht er doch hat. Sondern die Bibel meint wirklich, hey, sprich Gutes über diese Menschen aus. Danke für diese Menschen. Ich meine, das muss man sich überlegen. Dank Gott für diesen Nachbarn, der dich regelmäßig vom Schlafen abhält, weil er seine Stereoanlage so stark aufdreht. Ganz schöne Zumutung, was Paulus uns hier schreibt. Und dann ist es ja auch so, dass es immer wieder mal Menschen gibt, wo wir wirklich triftige Gründe haben, dass wir uns mit ihnen sehr schwer tun. Ja, ich nenne so als aktuelles Beispiel einfach zum Beispiel die Leute, die in der Silvesternacht in Köln diese sexuellen Übergriffe begangen haben, diese ganzen Diebstähle, wo man halt sagt, ja, das ist jetzt nicht nur ein Nachbar, der nervig ist, sondern da gibt es sehr, sehr gute Gründe, warum mir da der Blutdruck hochgeht, wenn ich dran denke, was dort passiert ist. Und die Bibel sagt, bete für solche Menschen, segne solche Menschen, dank Gott für solche Menschen. Und ich glaube, was hier einfach wichtig ist, was wir verstehen müssen, ist, beten und segnen ist was ganz anderes als zustimmen und gutheißen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zu verstehen, was Paulus uns an dieser Stelle sagen will. Lass mich das konkret machen, wenn wir so beim Gebetsfrühstück oder wo auch immer, so rund um diese ganze Pegida-Sache und alles, was so passiert im Großraum beten, ist es mir auch immer wieder ein Anliegen, für Leute zu beten, die halt irgendwie Flüchtlingsunterkünfte anzünden, die mit Steinen werfen, wenn dort Busse ankommen mit Flüchtlingen. Und natürlich heiße ich das nicht gut, was die da machen. Ich habe kein Verständnis dafür. Aber was ich dann einfach ganz konkret bete, ist, dass ich sage, Jesus, du weißt, warum Leute so ticken. Du kennst ihre Biografie. Du weißt auch, was ihre Ängste sind. Und Jesus, ich bete einfach, dass du das Herz dieser Menschen berührst. Was auch immer du mit ihnen vorhast, Jesus, berühr du ihr Herz. Es ist deine Entscheidung. Mir gehören diese Leute nicht. Und Jesus, ich bete einfach, dass dein Wille, den du für diese Menschen hast, geschieht. Und das ist ein Gebet, das kann ich für jeden Menschen beten, für meinen besten Freund, genauso wie für meinen schlimmsten Feind. Und ich denke, das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, betet für jeden Menschen, ob sie dir jetzt sympathisch sind oder ob du sagst, mit dem tue ich mich eigentlich echt schwer. Das ist so mein erster Gedanke beim Thema Gebet für unsere Gesellschaft, für unser Umfeld. Wir haben von Gott her den Auftrag, für alle Menschen zu beten. Ein zweiter Gedanke dreht sich um die Frage, warum sollten wir für unser Umfeld und unsere Gesellschaft beten? Und Paulus nennt hier in dieser Stelle im ersten Timotheusbrief drei Gründe. Der erste Grund ist, er sagt, es ist gut und gefällt Gott. Also wenn wir auf diese Art und Weise beten, dann hat Gott einfach Freude dran. Und das allein ist doch eigentlich schon mal ein guter Grund, das zu tun. Einfach um Gott eine Freude zu machen. Ein zweiter Grund ist, wenn wir auf diese Art und Weise beten, dann tragen wir dazu bei, dass Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, die Paulus hier meint, ist Jesus, der ja von sich selber gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wenn wir so beten, tragen wir mit dazu bei, dass Menschen gerettet werden, dass sie Jesus kennenlernen. Und Paulus führt hier nochmal einen dritten Grund an und der ist besonders spannend, wenn wir einfach nachdenken, so über die Atmosphäre in unserer Stadt und die Unversöhnlichkeit und alles, was da so los ist. Paulus sagt hier, wir sollen so beten, damit wir ungestört und in Frieden leben können. Sprich, es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Gebet für unser Umfeld, für unsere Gesellschaft, für die, die in unserer Gesellschaft Autorität haben, und dem Frieden, den wir in unserer Gesellschaft erleben. Und wenn in der Bibel von Frieden die Rede ist, dann meint das nie nur die Abwesenheit von Streit, sondern das ist immer so die Vorstellung von, das ist so ein ganzheitliches Konzept. Das ist einfach, dass es einem gut geht mit allem, was dazugehört. Und dort gibt es einen Zusammenhang, ob es uns gut geht in unserer Gesellschaft oder ob wir dort sehr herausgefordert sind. Und interessanterweise gibt es diesen Zusammenhang auch schon im Alten Testament. Gott sagt es mal seinem Volk sehr klar, als die eben verschleppt worden sind nach Babylon ins Exil in der Kurzversion. Und da gibt Gott seinem Volk über den Propheten Jeremia eine klare Anweisung, wie sie sich an dem Ort verhalten sollen, an dem sie gefangen gehalten worden sind. Und Gott sagt dort seinem Volk, Jeremia 29, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babylons, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Gebet für unsere Stadt, für unser Umfeld, für unsere Gesellschaft und dem Frieden, in dem wir leben können. Und ein Grund, warum ich diese Stelle bei Jeremia auch sehr mag, ist, weil da zum Ausdruck kommt, Gebet allein ist auch nicht alles. Wir sind genauso berufen, die Dinge zu tun, die einfach in unseren menschlichen Möglichkeiten liegen, um unsere Gesellschaft positiv mitzugestalten. Aber wir sollten uns auch dafür hüten, das eine und das andere gegeneinander auszuspielen, das Gebet und das praktische Handeln. Denn immerhin sagt Paulus, das Gebet ist das Erste und Wichtigste. Und offensichtlich hat das Gebet für unser Umfeld, für unsere Gesellschaft das Potenzial, eine sehr große Wirkung zu entfalten. Für uns ist es so, dass sich Gebet oft, ja, wie soll ich sagen, so ein ganzes Stück weit ohnmächtig anfühlt. Ja, wir sagen manchmal so dieses Statement, da kann man jetzt auch nur noch beten. Und was wir eigentlich damit meinen, ist, ja, da kannst du nichts mehr machen. Der Zug ist abgefahren, kannst nur noch beten. Und ich denke, es gibt so eine Reihe von falschen Annahmen, so über die Zusammenhänge im Reich Gottes, denen wir als Christen immer wieder auf den Leim gehen. Bei denen reibt sich der Teufel wirklich die Hände. Und diese Annahme, dass Gebet, was Machtloses ist, gehört da definitiv mit dazu. Ich glaube, es freut den Teufel diebisch, wenn wir dastehen und sagen, naja, Gebet, kannst du nichts machen, kannst du nur noch beten, hat sich erledigt. Und es ist deswegen wichtig, dass wir wirklich immer im Hinterkopf haben, wer Jesus eigentlich ist und wer wir in Jesus sind, was unsere Identität in Jesus ist, wenn wir beten für die Anliegen in unserem Umfeld. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Nochmal, jetzt ist Christus als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Und Paulus schreibt über unseren Status im Galaterbrief: Gott sandte Christus, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Wenn wir beten für Dinge, die in unserer Stadt passieren oder in unserem Umfeld, dann müssen wir uns einfach darüber im Klaren sein, dass wir da nicht als ohnmächtige Bettler vor Gott stehen und Gebet auch kein Ausdruck von Hilflosigkeit ist, sondern wir stehen dort vor Gott als seine Kinder, denen alles zum Besitz gegeben worden ist, was Gott gehört. Wir sind Kinder Gottes, Kinder des Königs der Könige. Und das Wichtige ist, dieser Status, diese Identität, die wir in Gott haben, die ist völlig unabhängig davon, ob sich das gerade so anfühlt oder nicht. Ich hatte heute Morgen die Herausforderung, dass ich wollte hier so mein Skript ausdrucken zu Hause und irgendwie, also mein Drucker wurde erkannt vom Rechner und es wurde angezeigt, dass er bereit ist und trotzdem hat das Ding einfach nichts getan. Der hat gesagt, Mensch, komm, hier die Zeit, druck endlich dieses Skript aus. Es hat sich in dem Moment nicht so angefühlt, als hätte ich jetzt Anteil an dem, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Es war noch nicht mal die Macht über so einen Scheißdrucker, endlich dieses Ding auszudrucken. Es hat sich nicht so angefühlt, als hätte ich hier in irgendeiner Form Anteil an einer übernatürlichen Herrlichkeit. Aber das ist gar nicht der springende Punkt. Dieser Status, diese Identität, die wir in Gott haben, ist nicht abhängig davon, ob wir gerade irgendwo in den Niederungen des Alltags sich das nicht so anfühlt oder ob wir gerade eine richtig coole Zeit mit Gott haben und im positiven Sinne krasse Sachen in unserem Leben passieren. Und Johannes schreibt im ersten Johannesbrief: Wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns hört, wenn wir um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Und das wäre so mein Wunsch für uns alle, mich eingeschlossen, so am heutigen Morgen, dass wir uns einerseits wirklich ermutigen lassen, die Dinge zu tun, die in unseren Möglichkeiten liegen, um unser Umfeld und unsere Gesellschaft positiv mitzugestalten, aber dass wir gleichzeitig auch wirklich für dieses Umfeld anfangen zu beten. Oder wenn wir es schon tun, dass wir es einfach bewusster tun, und diese Anliegen vor Gott bringen als seine Kinder, denen gehört, was Gott gehört. Und ich habe so das Gefühl, ich habe das am Anfang gesagt, dass gerade in unserer Situation in Dresden uns Gott hier sehr konkret ruft und herausfordert und sagt, kommt als Christen in dieser Stadt zusammen und betet für diese Stadt. Dass wir aus dieser ganzen Dynamik, dieser Atmosphäre wieder rauskommen können und irgendwie das Ganze auch wieder eine positive Entwicklung nehmen kann. Und ich möchte deswegen zum Abschluss meiner Predigt einfach nochmal gerne so ein paar Möglichkeiten nennen, wo man sich auch einfach ja im Gebet für diese Anliegen mit einbringen kann. Zum einen ist das natürlich klar, so die persönliche stille Zeit. Auch dort ist es immer mal wieder gut für Politiker zu beten, sie zu segnen, für unsere Stadt zu beten, für unser Umfeld zu beten. Dann gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten im Rahmen unserer Gemeinde. Wir haben mehrere Gebetstreffen bei uns. Es gibt das Gebetstreffen am Dienstagmorgen. Da könnt ihr euch bei Stefan und Lydia, winkt mal, wenn ihr sozusagen, genau, da winken Stefan und Lydia, wenn ihr sagt, da wäre ich gern dabei, sprecht sie einfach an oder schreibt eine Mail an gebet@vineyard-dresden.de. Dann gibt es mittlerweile einen Gebetskreis für Mütter mit kleinen Kindern. Da muss ich, das ist jetzt der einzige, bei dem ich persönlich aus konkreten Gründen nicht dabei bin. Deswegen muss ich mal fragen, wann trefft ihr euch nochmal? Donnerstags, genau, vormittags, glaube ich. Ne? Genau, also Donnerstag, vormittags gibt es einen Gebetskreis, der sich speziell auch an Mütter richtet, die gerade mit kleinen Kindern zu Hause sind. Dann gibt es ein Gebetstreffen am Donnerstagvormittag, zu dem jeder ganz herzlich eingeladen ist. Und es gibt auch am Freitagabend hier in den Räumen in der Gemeinde ein Gebetstreffen, beginnt immer um 19 Uhr, wo man auch einfach ohne Voranmeldung mit dazukommen kann. Und bei all diesen Gebetstreffen beten wir zum einen immer auch für persönliche Anliegen oder Dinge, die so in der Gemeinde aktuell sind, aber wir nehmen uns auch immer wieder bewusst Zeit, einfach, wie gesagt, für die Stadt, die Regierung, für unser Umfeld und unsere Gesellschaft zu beten. Und das ist eine Möglichkeit, wenn du sagst, ich will gern gemeinsam mit anderen zu diesem Auftrag nachkommen, den Gott uns dort gegeben hat. Und wenn du jetzt sagst, bei diesen vier Terminen war jetzt nichts Passendes dabei, ich würde aber einfach gern irgendwie mich mit anderen aus der Gemeinde zum Beten treffen, dann warum nicht auch mal was starten? Vielleicht gibt es noch andere Leute, die denen das ähnlich geht wie dir. Und ich denke einfach, wir können nicht so viele Gelegenheiten haben, wo sich Leute aus der Gemeinde zum Beten treffen. Und schließlich, letzter Gedanke, es gibt auch eine ganze Reihe von übergemeindlichen Angeboten. Und wie gesagt, ich glaube, Gott legt uns das in der Stadt momentan besonders aufs Herz, weil ich auch glaube, da steckt eine besondere Vollmacht drin, wenn einfach Christen über die Gemeindegrenzen hinweg zusammenkommen und für die Stadt eintreten. Zum einen, ein Termin ist, es gibt immer montags das Friedensgebet in der Kreuzkirche. Das beginnt um 17.30 Uhr und vielleicht ist Montagabend gerade momentan auch nicht der schlechteste Termin, um zu beten. Dann gibt es das sogenannte Wächtergebet. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Also in der Kurzversion ist es so, dass an jedem Tag des Monats in Deutschland in verschiedenen Städten einfach gebetet wird, auch für Anliegen der Gesellschaft im weitesten Sinne. Und in Dresden ist das immer am 23. des Monats der Fall. Geht dann immer zentral am Haus an der Kreuzkirche, geht 24 Stunden, also von 0 Uhr bis 24 Uhr. Und man kann sich da eintragen und sagt, ich will eine Stunde oder auch länger einfach dort mitbeten. Ich habe das selber auch im Herbst angefangen, dort mitzumachen, habe also erlebt es wirklich als eine sehr gute Sache. Und wenn du da mehr drüber wissen willst, kannst du entweder mich ansprechen oder ansonsten der Ottmar ist auch schon seit Jahren dort mit dabei. Also wir erzählen euch dort gern mehr über das Wächtergebet. Und schließlich, wie gesagt, beginnt auch morgen die Allianz Gebetswoche. Auch das ist eine Möglichkeit, wirklich zusammenzukommen. Jetzt kannst du mal bitte die Folie auflegen, nochmal, Ron. Also ihr seht hier in klein, dass da eine ganze Menge geboten ist im Laufe der Woche. Ihr müsst euch das jetzt nicht alles irgendwie abschreiben, sondern dieser gleiche Zettel, der hängt nochmal am schwarzen Brett. Ihr findet bei uns auf der Homepage, auf der Startseite, dort auch einen Link dazu, wo ihr in aller Ruhe nachgucken könnt, was es alles gibt. Unter anderem am Freitag wird der Allianz-Gebetsabend bei uns in der Vineyard sein. Dann ist um 19.30 Uhr und nicht wie sonst um 19 Uhr, wenn Gebet ist. Aber eben auch dazu ganz herzliche Einladung und natürlich auch zu allem anderen, was da so stattfindet. Und ich finde es einfach schön, wenn wir uns dort motivieren lassen, weil ich einfach glaube, so in den letzten Jahren ist dieses Thema übergemeindliches Gebet bei uns in Dresden auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, ist zu viel gesagt, aber wir merken einfach auch in der Allianz, also die Teilnehmerzahlen bei der Gebetswoche nehmen mehr und mehr ab. Der Altersdurchschnitt wird höher und höher. Auch beim Wächtergebet ist es so, dass es immer wieder mal schwierig ist, die 24 Stunden vollzukriegen. Solche Veranstaltungen wie Anbetung pur gibt es mittlerweile nicht mehr und da gibt es jetzt verschiedene Gründe. Da geht es jetzt nicht um Schuldzuweisung, ist jetzt eben einfach erstmal so. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns dort wirklich als Christen wieder mehr auf den Weg machen und wie gesagt, lasst euch da auch einfach zur Allianz Gebetswoche ganz herzlich motivieren und einladen. Und mein Wunsch wäre so als Abschluss der Predigt, dass wir vielleicht uns einfach auch so als Gruppen von vielleicht immer so 4-5 Leuten oder 3-4 Leuten auch nochmal zusammenstellen. Vielleicht könnt ihr von der Band her so ein bisschen im Hintergrund auch ein musikalisches Ambiente bereitstellen. Und ich will uns wirklich einladen, lasst uns auch dort diese Zeit nutzen, wirklich zu beten für unsere Stadt. Und wenn du jetzt sagst, eigentlich will ich das nicht, dann aus irgendeinem Grund, dann fühle dich auch frei, dich dort nicht mit einzuklinken. Das muss sich jetzt hier irgendwie keiner genötigt fühlen. Und wenn du einfach sagst, das ist mir wichtig, für unsere Stadt zu beten, dann lass uns doch jetzt auch einfach nochmal 5 Minuten nehmen in kleinen Gruppen, um ja einfach die Anliegen der Stadt Gott zu bringen.